redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema heute, das Konstanzer Konzil oder das Konzil von Konstanz.
Das ist, so ist es.
Ein Konzil, welches in Konstanz stattgefunden hat. Wir müssen ganz klein anfangen müssen. Wir. Was ist ein Konzil?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ein Konzil, jedenfalls in diesem Falle, ist es das Konzil, in dem sich die Kirchenführer treffen und über eine ganz lange Zeit über allerlei Dinge beraten. Es gibt vatikanische Konzile zum Beispiel, da lädt dann der Papst in den Vatikan ein, wie man sich denken kann. Und dann kommen die Kardinäle, die auch in der Konklave sitzen, also es sind glaube ich so im Moment um die 80 etwa, aus der ganzen Welt angereist und beraten im Vatikan die Zukunft der katholischen Kirche, die Zukunft des römisch-katholischen Glaubens, wie man bestimmte Dinge in der Kirche regeln sollte oder eben nicht. Die würden heute vielleicht darüber reden, wie man das denn mit dem Zölibat hält oder mit den Frauen in der Kirche oder ob man ganz wieder zurückgehen sollte und vielleicht wieder lateinisch predigen sollte und sowas. Also solche grundlegenden Fragen werden auf einem Konzil, jedenfalls soweit es die römisch-katholische Kirche betrifft, entschieden. Und das war
also im Grunde der höchste Kirchenrat, wenn man so will.
Naja, das ist richtig, das ist der allerhöchste Entscheidungsrat, aber ich glaube, es ist so in der katholischen Kirche, dass letzten Endes der Papst entscheidet, aber er wäre gut beraten, sich an die Konzilien zu halten. Es gab eine Zeit lang, da waren die Konzilien, Beschlüsse der Konzilien wichtiger als die Entscheidung des Papstes. Das wurde aber dann wieder zurückgenommen und ich glaube 1500 und ein paar gekrümelte. Und seitdem ist es wohl so, dass der Papst letzten Endes die Entscheidung trifft, was passiert. Aber er ist eben gut beraten, wenn er sich mit seinen Kardinälen abstimmt, weil die müssen das ja in der Welt verkünden. Er ist ja zwar allgegenwärtig sozusagen, immer, zumal jetzt in so einer Mediendemokratie oder Medienwelt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass er nicht sozusagen durchdringen kann in die Länder dieser Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben gemeinsam das entscheidet und entsprechend sich auch verhält.
Okay, Konzil in Konstanz, wann war das?
Das war 1414 und endete 1418. Da kann man schon dran sehen.
Moment, die waren 4 Jahre lang in Konstanz und haben da auch gewohnt und so?
Jawohl, 4 Jahre. Krass. Und das erstmal so 2 Sätze zu Konstanz. Das war eine ganz, ganz kleine Stadt, also in heutigen Verhältnissen ein Dorf, 6.000 Einwohner. Und zur Zeit des Konzils waren etwa 50.000 Gäste da. Das heißt im Prinzip 10-mal so viel, wie dort wohnten.
Meine Fresse.
Und die gesamte Entourage war da. Es gibt, wenn ich das richtig noch im Hinterkopf habe, Berichte über jede Menge Prostituierte, die sich dann dort eingefunden haben. Es gibt natürlich große Ess- und Trinkgelage und das ist alles nicht so einfach und musste halt von dieser kleinen Stadt Konstanz irgendwie bewältigt werden. Hat aber die Stadt jedenfalls für diese 4 Jahre tatsächlich zum Mittelpunkt zumindest mal der europäisch-christlichen, katholisch-christlichen Welt gemacht. Und insofern hat tatsächlich Weltgeschehen da stattgefunden, weil, und dazu müssten wir auf das Jahr 1378 zurückgehen, weil seit dieser Zeit 1378 bis 1414, also ungefähr knapp mal 40 Jahre, hatte die römische Kirche wirklich ein massives Problem, weil es gab nämlich nicht nur einen Papst, nein, es gab auch nicht nur 2 Päpste, nein, es gab 3 Päpste und zwar gleichzeitig.
Das geht?
Das geht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Kirche Sorge hatte, ein weiteres Schisma zu erleiden.
Schisma?
Kurze Erklärung. Schisma. Schisma ist ein Begriff für die Trennung der Kirche, und zwar 1054. Da trennen sich die orthodoxe christliche Kirche mit Sitz in Konstantinopel. Und die römische Kirche mit Sitz in Rom, es geht um allerlei Differenzen, die beiden haben. Jedenfalls der Patriarch in Konstantinopel und der Papst in Rom, die exkommunizieren sich gegenseitig. Und seitdem gibt es halt diese Trennung, wobei der eigentliche Unterschied für mich, Theologen werden jetzt sofort aufschreien, für mich eigentlich nur darin besteht, dass die einen eben orthodox sind und etwas ein etwas anderes, ich sag mal, rituelles Gehabe während des Gottesdienstes haben, währenddessen eben die römisch-katholischen, so wie wir sie kennen, eben weniger auf Marienbildchen und Ikonen und sowas gehen, einfach eine andere Gottesdienstgestaltung haben. Letzten Endes aber glauben sie natürlich beide an den gleichen Gott und sind beide christliche Religionen. Insofern ist dieses Schisma, was es seitdem gibt, wirklich ein Trauma. Und das Gleiche ist eben noch einmal passiert, und zwar am Ende des 14. Jahrhunderts, als die Franzosen, der französische König, Einfluss gewinnen wollte auf die Politik des Vatikans und sozusagen darauf beschloss, sozusagen den, oder er drängte darauf, dass der Amtssitz des Papstes eben nicht mehr in Rom, sondern in Avignon. Und zwar in einem sehr schönen Schloss, den kann man auch heute noch besichtigen. Und insofern war also kann man sich ja vorstellen, du hast auf der einen Seite die gesamte vatikanische Infrastruktur in Rom, auf der anderen Seite hockt der Papst in Avignon. Mhm. Und das war natürlich eine politische Entscheidung und eine, wie soll ich sagen, der Versuch des Einflussnehmens des französischen Königs, das fing auch schon ein bisschen vorher an, ehrlich gesagt, eben auf die Politik des Vatikans, also den Vatikan im Grunde genommen zum verlängerten Arm der Politik zu machen. Und man nennt das Ganze das babylonische Exil der Kirche. Insgesamt residierten 7 Päpste in Avignon. Und
Moment, gleich, aber nicht gleichzeitig.
Nein, okay. Hintereinander. Okay. Also wir reden jetzt über einen Zeitraum von ungefähr 70, 80 Jahren.
Alles klar. Mhm.
Der beginnt 1309 ganz genau und 1378 ist die Entscheidung gefallen, dieses zunächst einmal zu beenden. Aber in dieser Zeit haben eben 7 Päpste in Avignon amtiert und waren eben sozusagen dabei, die ursprüngliche Kirche sozusagen weg von diesem Sitz in Rom hin nach Avignon zu verlagern, was eben sehr im Sinne des französischen Königs gewesen wäre. Und der Erste, der also sich im Übrigen von einer Mystikerin hat belehren lassen, das war Katharina von Siena, war eben Gregor der XI. Der hat beschlossen, wieder nach Rom zurückzukehren, ist aber auf dem Weg sozusagen dahin kurzfristig vorher gestorben, sodass sein Nachfolger Urban der VI. Dann tatsächlich war, der erste Papst wieder sozusagen an Ort und Stelle, wo er eigentlich hingehört, nämlich nach Rom. Mhm. So, und jetzt kann man ja denken, okay, es ist alles gut, der Papst sitzt wieder in Rom und alles hat wieder seine Ordnung. Aber da hat man ja eben den französischen König unterschätzt und weil nämlich Urban der VI., als kaum dass er gewählt war, 29 neue Kardinäle ernannte. Das ist eine wichtige Entscheidung, weil diese Kardinäle sitzen in der Konklave und die Konklave wählt den Papst. Mhm. Und Kardinal ist jetzt auch natürlich vor Ort, also in Amt und Würden, eine wichtige Position. Und damit stellst du auch so ein bisschen die Weichen in Zukunft. Das ist so ein bisschen nicht zu vergleichen, aber so ähnlich. Der amerikanische Präsident besetzt den Supreme Court.
Genau, ja.
Ja, und damit...
ist ja noch ganz anders. Also im Grunde bestimmst du ja damit, wer den nächsten Papst bestimmt. Das heißt, du kannst den Papst von deinen Gnaden wählen lassen direkt.
Genau, du legst auf jeden Fall schon mal sehr deutlich fest, sozusagen, wer möglicherweise es nicht wird.
Ja, genau.
So, und der Supreme Court in Amerika ist ja zuständig für so Grundsatzentscheidungen. Und wenn du da halt eher demokratische oder linke Leute reinbringst, dann kannst du erwarten, dass die Entscheidungen so und so sind und eben umgekehrt auch.
Ja. So, in diesem Fall war es eben so. Die haben aber da immerhin noch eine Verfassung. Das wird der Vatikan nicht gehabt haben, oder?
Nein, der hat in dem Sinne keine Verfassung, aber der Supreme Court macht ja die Verfassung auch. Also natürlich gibt es in Amerika eine Verfassung, im Gegensatz zu England, wie wir jetzt alle wissen. Aber der Supreme Court kann natürlich, die Auslegung dieser Verfassung wirklich maßgeblich bestimmen. Und deswegen ist das extrem wichtig, wer da sitzt. Und in diesem Falle war es dem französischen König, also geradezu ist ihm das Frühstück wieder hochgekommen, weil von diesen 29 neuen Kardinälen nur noch 3 Franzosen waren. So, und damit war dann die französische Dominanz, die es vorher gegeben hat, im Kardinalskollegium gebrochen und der alte Konflikt ist wieder da. Also Italien und Frankreich liegen sozusagen im Clinch. Und dann beginnt sozusagen das große Schisma, also die zweite Trennung der Kirche, war dann nämlich etwas mehr als ein Dutzend Kardinäle Rom verlassen, ja, sich nach Avignon machen und mit Unterstützung des französischen Königs Karl V. einen zweiten Papst wählen, nämlich Clemens VII.
Mhm.
Dieser neue Papst und die abtrünnigen Kardinäle, die zogen wieder nach Avignon, da waren die Wetten ja noch gemacht, insofern konnte man da locker hin. Und außerdem wurde dann gesagt, bei der Wahl des eigentlichen Papstes, der immer noch in Rom residierte, nämlich Urban VI., seien sie gezwungen worden. Also ich wurde unterdrückt, man hat mich unter Druck gesetzt. So. Und das hat natürlich ein mordsmäßiges Theater gegeben. Und Ergebnis dieser Geschichte war, ja, es hat zu der Zeit 2 Päpste gleichzeitig gegeben. Aber
kriegen die einfachen Christenmenschen, die dann so täglich ihrer Feldarbeit nachgehen, bekommen die von all dem eigentlich irgendwas mit?
Das ist eine sehr schöne Frage, das kann ich dir nicht beantworten. Okay. Ich würde eher Nein sagen. Also wer es aber auf jeden Fall mitbekommen, und das war sehr viel wichtiger, das waren ihre Herren und Herrscher, also die Königshäuser in Europa, die haben sich jetzt gedacht, ja, da stelle ich mich mal ganz doof und überlege mir, was das für mich bedeutet. Und die haben natürlich sehr schnell gesagt, dass man sich auf der Seite des einen oder anderen Papstes sehr schön gegen den jeweils anderen positionieren kann, nach dem Motto, wenn du nicht das tust, was ich will, dann wechsle ich die Seiten. Und damit werden die Päpste sozusagen zu Handlangern ihrer, ihrer jeweiligen Unterstützer. Mhm. So, und das Ganze wird eben noch schlimmer, eben auf einmal 1409 war das bei einem weiteren Konzil, ich glaube, das war in Pisa, ein dritter Papst gewählt wird mit der Ansage, die beiden anderen abzusetzen. So, das heißt, in diesem Falle war also Alexander V., war dann der Dritte im Bunde, der sollte die beiden anderen im Grunde genommen absetzen und die Kirche wieder ein, aber er wurde von den beiden anderen Päpsten nicht akzeptiert und auch nicht von deren Unterstützern. So, und jetzt kann man natürlich sagen, jetzt haben die weltlichen Herrscher sozusagen wunderbar die Möglichkeit, sich hinter jeweils einem zu versammeln. Ich habe das mal nachgeguckt. Frankreich, Schottland und Spanien erklärten den in Avignon residierenden Papst als rechtmäßig. Mhm. Das Deutsche Reich, England und Ungarn unterstützten ihn gegen den römischen Papst. Mhm. So, und dann kann man ja schon irgendwie sehen, das ist im Grunde genommen ein Machtfaktor geworden. Er war nicht mehr der Segenspender für die Legitimität irgendeiner Herrschaft, sondern er war ein Machtfaktor und dadurch, dass er Unterstützung brauchte, im Grunde genommen auch erpressbar. Also nehmen wir mal an, der Papst würde in irgendeiner Sache widersprechen, konnte man ihn sehr schnell dazu wieder zur Raison bringen, indem man sagt, weißt du was, wenn du jetzt nicht auf der Stelle deine Meinung änderst, dann wechsle ich und unterstütze den anderen. Das wird für dich eine riesige Schwächung bedeuten. Weil wir reden ja hier nicht über irgendwelche kleinen Fürstentümer, sondern über gewaltige Reiche mit starker militärischer Präsenz. Insofern war das schon wichtig, was die sagten. So, und dieses sogenannte abendländische Schisma, also das zweite nach 1054, und dieses nennt man das abendländische Schisma, das sollte im Konzil von Konstanz jetzt nun endgültig aufgelöst werden. So, und da hat man sich eine mordsmäßige Aufgabe natürlich vorgenommen, weil du musst ja irgendjemanden jetzt finden, der sozusagen diesen
neutral
Konflikt, der diesen Konflikt eben tatsächlich auflöst und insofern war das also, es war schon eine ziemliche Mammutaufgabe, zumal, und das ist das eigentlich noch Interessantere, das eine ist ja im Grunde genommen inneres Kirchenrecht,
ja
wenn es so, dann könnte man ja sagen, na gut, also das ist halt in allen Kirchen schon mal passiert, das ist also, ich sag mal, Konkurrenz gab oder Unstimmigkeiten.
Lass sie sich duellieren, wer übrig bleibt, das ist dann Gottes Wille.
Genau. Aber es gab noch ein zweites Problem und damit hatte die Kirche in der Zeit massiv zu kämpfen, also im gesamten Mittelalter hindurch, nämlich mit sogenannten Heretikern. Das sind Menschen, die eine etwas andere Meinung zur Interpretation der Heiligen Schrift haben, als es möglicherweise die Päpste sagen. Und die zogen über die Lande und erzählten das. Und die Christenmenschen waren etwas verwirrt, weil sie bis dahin ja gewohnt waren, dass der einzig legitime Vertreter oder Stellvertreter des Herrn auf Erden eben der Papst ist. Mhm. Und wenn auf einmal irgendjemand etwas anderes sagt als der Papst, dann mag das zwar interessant sein und man kann ihm auch vielleicht sogar folgen, aber es ist auf jeden Fall verwirrend. Und die Kirche hat irgendwann entschieden, diesen Heretikern, ans Feld zu gehen, weil damit sozusagen die Legitimität und die einzige Interpretation der Bibel eben von den Schultern des Papstes weggenommen wurde auf irgendjemand.
Ja, aber das funktioniert doch spätestens dann nicht mehr, wenn du schon drei Päpste hast, die alle was anderes sagen.
Ja, das ist natürlich, kommt erschwerend hinzu, das will ich gerne sagen. Mhm. Aber die grundlegende Entscheidung, und da waren sich alle drei Päpste einig, weil das ja gegen jede der drei Herrschaften ging, wir müssen dafür sorgen, dass die Interpretation der Bibel ausschließlich unsere Sache ist. Das mag im Übrigen, heute ist das sogar von Vorteil, ehrlich gesagt. Wenn du dir mal überlegst, wie schwierig es ist, eine vernünftige Auslegung des Islam zu bekommen, weil es da eben keine solche, ich sag mal, Zentrierung auf irgendeine Figur gibt, sondern da gibt's halt Dutzende von Gelehrten, die sagen, so ist das, und der andere sagt, nee, es ist aber so. Das heißt, du kannst dich nicht auf irgendetwas verlassen, wenn du einen religiösen Dialog beginnst, weil dann kommt irgendwann einer um die Ecke und sagt, das ist zwar schön, was ihr hier erzählt, aber das steht da gar nicht im Koran. So, und dann hast du ein Problem.
Ich bin der Gegenmullah, ja.
Genau. So, und also insofern hatte das jedenfalls auch in der damaligen Sichtweise eine besondere Bedeutung. Und diesen Heretikern sollte sozusagen auf diesem Konzil von Konstanz auch, naja, das Lichtlein ausgeblasen werden. Und da gab es eben zwei Namen, die heute noch berühmt und bedeutend sind. Das ist einmal Jan Hus und das zweite ist Hieronymus von Prag. Den haben wir bestimmt alle schon mal in der Schule gehört. Jan Hus, das war ein Tscheche, ein Reformer, der unter anderem den Kirchenvätern dadurch aufgefallen ist, dass er die Bibel in eine tschechische Sprache übersetzt hat. Also Luther ist nicht der Erste, der das gemacht hat, sondern in diesem Falle war es schon jemand kurz vor ihm oder ein Jahrhundert vor ihm. Und das war natürlich für die Kirchenväter da in Rom eine absolute Katastrophe, weil sie haben sich überlegt, logischerweise, ja, wenn jemand das selber lesen kann, ja, dann kann er auch sich selbst Gedanken dazu machen. Das war natürlich nicht der Sinn der Sache. Also wurde Jan Hus, stand also auf der Liste und er hatte eben einen Mitstreiter, das war Hieronymus von Prag. Die beiden beriefen sich auf wahrscheinlich, also finde ich jedenfalls immer, wenn ich das so ein bisschen lese, den eigentlichen Begründer und Ursprungsideengeber einer Veränderung des Christentums, nämlich John Wycliffe. John Wycliffe war ein Brite, ein englischer Theologe, und der beklagte tatsächlich die Verweltlichung der Kirche. Er sagte, der Reichtum der Kirche müsse eigentlich ausgegeben werden für die Armen, für die Schwachen und für die Kranken, und die müssten von der Kirche ausschließlich sozusagen unterstützt werden, und das sei doch die eigentliche Aufgabe, und wird dann begründet mit, Jesus sei also an der Seite der Schwachen gewesen und nicht an der Tafel der Reichen. Und insofern war das natürlich eine fundamentale Axt, die da an der Wurzel der römischen Kirche gelegen hat, weil die war eben zu der Zeit jedenfalls sehr darauf aus, durchaus auch in Reichtum und Wohlstand zu leben. Das, was Luther dann später auch nochmal reklamierte. Also dieser John Wycliffe ist so ein bisschen der Ideengeber eben auch für Jan Hus. Und Jan Hus wurde in das Konzil eingeladen, zum Konzil eingeladen mit dem Versprechen, dass er danach auch wieder fröhlich nach Prag fahren könnte. Und dann kommt er dahin und muss erstmal ein paar Monate in so einer Art Zelle sitzen wohl und wartet, bis er dann dran ist. Und dann wird er irgendwann vorgeladen und dann stellt sich sehr schnell heraus, dass es da keinerlei, Übereinstimmung zwischen auf der einen Seite den Kardinälen, auf der anderen Seite Jan Hus gibt. Und daraufhin wurde beschlossen, den Mann auf den Scheiterhaufen zu stellen. Na, das klasse. Ist auch passiert. Das heißt, Jan Hus wurde verbrannt in Konstanz. Und das hatte eine fürchterliche Konsequenz, weil kaum war bekannt geworden bei den Tschechen, dass ihr Anführer, ich sage jetzt mal ihr protestantischer Anführer, das ist nicht ganz richtig, aber jedenfalls ihr reformerischer christlicher Anführer, umgebracht wurde, brachen die Hussitenkriege aus. Und die haben tatsächlich, daher
Hussiten, aha.
Genau, wirklich massiv gewütet. Und das war so der erste, ja, wie soll ich sagen, religiöse Wahnsinn, der dann das Land durchzog oder Europa durchzog. Und der hat sehr viele tausend Tote gefordert. Und es war eine ganz schlimme, ja, religiöse Auseinandersetzung. Und
sind die irgendwie gewonnen worden von irgendwem, diese Kriege? Oder haben die sich einfach nur auf die Schnauze gehauen und das hat nichts genutzt, wie bei jedem Krieg?
Nein, das war nicht völlig für die Katz. Es hat aber immerhin bis 1436 gedauert, also schon wirklich massiv 20 Jahre lang. Und am Ende sagt man so, sagen die Historiker, Gewinner ist der niedere Adel, was immer der niedere Adel jetzt bedeutet in den böhmischen Ländern. Aber Böhmen insgesamt, die hat so eingebüßt die wirtschaftliche und kulturell durchaus führende Stellung in Europa. Also Böhmen war immer ein wichtiger Teil, auch später dann des Deutschen Reichs oder überhaupt des Deutschen Reichs. Insofern haben diese Hussitenkriege eben sehr viel verwüstet und einen großen Schaden angerichtet. Im Übrigen das noch als Beisatz, auch sein Mitstreiter Hieronymus von Prag hat das nicht überlebt, weil er hat sozusagen gedacht, das sind ja Kirchenführer, das sind ja keine Mörder. Und als er dann von der Verhaftung hörte von Jan Hus und von dem Urteil, was da gefällt wurde, ist er sofort nach Konstanz gereist von Prag und hat sich ihm als Verteidiger zur Verfügung gestellt. Die waren befreundet und eben auch gleicher Meinung. Und er wurde aber genau wie Jan Hus eben auch auf den Scheiterhaufen gestellt. Die dachten sich, na schön, dann ist er schon mal da, dann nehmen wir ihn jetzt gleich mit aufs Feuer. Und Insofern war dieses Konzil von absolut großer Bedeutung und es entstand bei diesem Konstanzer Konzil der sogenannte Konziliarismus. Und dieser bedeutet, was ich eben schon angedeutet habe, dass eben die Entscheidungen von Konzilien in bestimmten Fällen über den Entscheidungen des Papstes also standen, also allerhöchste Autorität hatten. Und dieses Prinzip dauerte oder hatte Bestand bis zum 5. Laterankonzil, das 1512 bis 1517 herrschte. Da wurde das Primat des Papstes wieder eingeführt, also die alleinige Entscheidungsgewalt, die der Papst halt über die römische Christenheit hat. Und das war dann zur Zeit von Luther und deswegen kommt er dann sozusagen in diese dominante päpstliche Struktur hinein, die wo er nur rauskommt, weil er eben weltliche Beschützer hat, die ihn vor den Häschern des Papstes beschützen. Also man sieht, dieses Konzil von Konstanz ist tatsächlich hatte eine große Bedeutung. Die Einheit, ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, der römischen Christenheit wurde wiederhergestellt. Der Anwurf, sozusagen eine zweite Konfession zuzulassen, wurde noch einmal für 100 Jahre etwa zurückgedrängt, weil der dritte Versuch, also nach John Wycliffe und Jan Hus, das war dann Martin Luther, der also im Grunde genommen sich auch darauf berief und auch Wycliffe auch sozusagen als Vorlage hatte. Und der sagte dann, ich will diese römische Kirche reformieren. Und aus dieser Vorstellung kann man vielleicht sagen, die römische Kirche zu reformieren, ist dann das geworden, was wir Reformation nennen, beziehungsweise eben eine zweite christliche Konfession, aus der dann später sogar eine dritte wurde, nämlich die Calvinisten. Also wir haben drei christliche Konfessionen, die alle gleichen Ursprungs sind, alle das gleiche glauben, aber alle unterschiedliche Ausprägungen haben, Calvinisten, Protestanten und Katholiken. Und das hätte auch schon bei Jan Hus funktionieren können. Ja, also eben. Dann wäre Luther nicht in dieser Bedeutung gewesen. Aber du siehst, der Hus hat probiert, die Bibel in die Sprache seines Landes zu übersetzen. Das hat Luther auch gemacht. Der Hus hat sich berufen auf den Wycliffe. Das hat der Luther auch gemacht. Der hat beklagt die Verweltlichung der Kirche und die Vernachlässigung der Übermittlung des Gotteswortes und so weiter. Das sind alles Dinge, die man bei Luther eben auch wiederfindet. Und insofern haben wir da so eine Dreieinheit von Menschen, die tatsächlich fast im Abstand von 100 Jahren immer wieder sozusagen einmal gegen die Tür der katholischen Kirche getreten sind.
Und am Ende hat es ja geklappt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Genau.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 28. Oktober 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.